Der Titel hat mich sofort gepackt. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft von Fiona Sironic. Das Buch war auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2025 und der Buchclub Die Leserinnen hat entschieden, dieses Buch wollen wir unbedingt lesen. Im Nachgang ist uns aufgefallen, dass ein Aspekt vielleicht zu wenig Raum eingenommen hat in unserer Diskussion. Und das ist die soziale Ungerechtigkeit, die einem aus jeder Ecke dieses Buchs entgegenschreit. Wenn du also im Nachgang Lust hast, dieses Buch zu lesen, dann denk auch daran und denk an uns, wie wir in unserer Signal-Gruppe noch sehr intensiv diskutiert haben und darüber gesprochen haben, wie ungerecht die Welt, diese Dystopie in der Zukunft ist. Aber jetzt viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Es ist nicht Samstag, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, aber wir sprechen über ein Buch mit einem sehr, sehr langen Titel, in dem auch Samstag vorkommt und den ich in der Vorbereitung ungefähr jedes Mal an irgendeiner anderen Stelle falsch zitiert habe für mich selbst oder falsch aufschreiben wollte. Drum lese ich ihn jetzt am besten ab. Wir sprechen heute im Buchclub von Die Leserinnen hier mit den wunderbaren Leserinnen über das Buch Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft von Fiona Sironic. Ein Buch, das 2025 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis war, was ich jetzt sofort vorlese, weil es direkt auf dem Umschlag prangt. Ist ein wunderschöner Umschlag übrigens auch, der so ganz bunt, glänzend, glitzernd ist. So ein bisschen an so ein digitales, verzerrtes Muster erinnert. Vielleicht habt ihr da aber auch andere Assoziationen, liebe Leserinnen. Über die Sprengkraft weiblicher Wut wollte Fiona Sironic unbedingt schreiben. Zitat, weil ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht mit so vielen Geschichten aufgewachsen, in denen weibliche Wut als etwas porträtiert wird, das auch Dinge verändern kann und das irgendwie auch ein Potenzial hat. Über dieses Zitat bin ich direkt in der Recherche und in der Vorbereitung für unseren heutigen Abend gestolpert und habe mir da einige Gedanken dazu gemacht, weil ich mich frage, ob ich das auch so aus dem Buch rausgelesen habe. Aber es ist ein guter Einstieg in einen sehr dystopischen Roman einer Autorin, die damit ihr Erstlingswerk vorlegt. Ich finde, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Es fühlt sich nicht so an wie ein erstes Buch, finde ich. Fiona Sironic ist Jahrgang 95 geboren in Neuss. Sie hat Sprachkunst, kreatives Schreiben und Gender Studies in Hildesheim und Wien studiert. Ich finde, das wiederum merkt man im Buch schon an. Kommen wir bestimmt gleich dazu. Inzwischen lebt sie in Wien als freie Schriftstellerin. Sie hat im Rahmen des Deutschen Preises für Nature Writing 2024 ein Werkstattstipendium bekommen für einen Auszug aus genau diesem Debütroman. Und war dann, wie gesagt, auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Neben Prosa verfasst sie auch unter anderem Artikel über Videospiele und gibt Workshops zu kreativem Schreiben, was ich sehr spannend finde. Mehr dazu findet man auch auf ihrer Website, die ich natürlich in den Shownotes verlinke. Und sie sagt, sie nutzt das Schreiben auch, um sich eine Zukunft vorzustellen. Worum geht es jetzt also in diesem glitzerglänzenden, hochgelobten Roman von ihr? Es spielt in einer nahen Zukunft. Wir haben schon vorhin im Chat, in unserem Buchclub-Chat, ein bisschen überlegt, wann das wohl spielen könnte. Ich habe auch die KI gefragt. Also es gehen alle so zwischen 2040 und 2050 aus. Das ist eine nahe Zukunft und es ist dystopisch. Ich habe auch noch mal extra nachgeschlagen, was versteht man unter einer Dystopie? Eine fiktive, meist zukünftige Welt, die sich zum Schlechten entwickelt hat und eine erschreckende, nicht wünschenswerte Gesellschaft zeigt, oft als Gegenbild zu einer Utopie. Es gibt eine Ich-Erzählerin, Era, die sich sehr stark hingezogen fühlt zu zwei Mädchen, zu einem Mädchen im Besonderen. Und ich finde allein schon der Name ist ganz interessant gewählt. The New Era, eine neue Ära, ein neues Zeitalter, eine neue Zeitrechnung. Und Era lebt ja in genau so einer neuen Zeit. Das passt eigentlich sehr gut. Und diese beiden Mädchen, das sind Maya und ihre kleine Schwester Merle. Ich habe dazu direkt als Einstieg eine ganz kleine Lesestelle mitgebracht, und zwar die ersten Seiten, die ersten Sätze aus dem Buch. Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Pappbecher, Aludosen, Plastikflaschen. Die Luft ist warm, der Wald ist mit Kiefern. Man kann den Dreck an ihren weißen Sohlen sehen. Sie tragen die neuesten Sneakers. Sie tragen dunkle Tücher vor dem Mund. Sie haben lange braune Haare und verpixeln ihre Augen. Eine ist groß, so groß wie ich vielleicht. Eine ist klein, so klein. Zumindest zündet sie die Lunte an. Niemand spricht. Die große leitet an. Beide schauen zur Begrüßung immer in die Kamera und nicken. Dann graben sie ein Loch, werfen was rein, füllen es auf, zünden an, rennen weg, aber nur so weit, dass sie nicht mehr im Bild sind. Bumm. Und kommen dann wieder und schauen sich lachend um, wie es den gesprengten Gegenständen geht. Die Große hat eine Strahlkraft. Ich weiß noch, wie ich anfangs verwirrt davon. Nee, ich weiß noch, ich war anfangs verwirrt davon, bis es dann so lange da war, dass ich es einordnen musste. Ein Crush, ein Begehren. Es ist schon da, als ich nur die Streams kenne, ein Flirren in den Organen. Ich weiß sogar, dass sie eigentlich Maya heißt. Die Kleine heißt Merle. Der Kanal heißt FOAMO. Der Name ist ein Kofferwort aus dem Akronym FOMO und dem englischen Wort Foam. Es kreuzt also die Angst zu verpassen mit dem Schaum. Ich verfolge den Stream seit einer Weile und weiß zu Beginn der Geschichte noch nicht so genau warum. Also es fängt spannend an, wie ich finde. Es zieht einen rein. Es ist auch so kalkuliert, glaube ich. Es ist so formuliert, dass man irgendwie reingezogen werden soll. Maya und ihre kleine Schwester haben interessante Mütter. Die Mütter sind MomfluencerInnen, Alice und Emily. Eras Mutter ist Wissenschaftlerin. Habe ich das mir, hab ich, erinnere ich mich da richtig? Sie forscht auf jeden Fall zu, ich würde jetzt mal sagen, zu neueren Medien. Sie forscht viel im sogenannten Archiv, wo alles Mögliche gespeichert ist aus dem Internet. Und dann gibt es noch Eras Tante. Ist sie Teil der letzten Generation? Und worum geht es in dem Buch eigentlich? Geht es ums Erwachsenwerden, um die Digitalisierung und Überdokumentation unserer Zeit? Geht es um queere Liebe? Geht es um Klimawandel? Geht es um Artensterben, Waldbrände, bedrohte Lebensräume, soziale Ungerechtigkeiten? Geht es um Abhängigkeit von gespeichertem Wissen? Geht es um die Nahrungsmittelknappheit aufgrund der Klimakrise? Geht es um die Sinnlosigkeit mancher Dinge in der Klimakrise? Und ist das überhaupt ein feministisches Buch? Ist es für euch ein feministisches Buch? Da ist so viel drin in diesem Buch. Mir persönlich fiel es echt ein bisschen schwer, es zu lesen. A, wegen der wirklich harten Dystopie, die da drin gezeigt wird. Und gleichzeitig, ja, ist es ein bisschen stockend gewesen im Lesen. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich habe es immer darauf geschoben, dass es eben so unangenehm negativ ist, natürlich. Also die Sicht auf die Welt, die da kommt. Und auch, dass ich das immer direkt auf mich bezogen habe, weil ich mich immer eingeordnet habe in, das könnten meine Kinder sein oder meine Enkelkinder. Sind es meine Enkelkinder, die nicht mehr wissen, wie eine Banane schmeckt, die davon erzählen, dass Eras Mutter wusste noch, wie Bananen schmecken. Früher gab es die. Jetzt haben sie nur noch Bananengeschmack. Ist es ein feministisches Buch? Fiel es euch leicht, das Buch zu lesen? Wie ist euer erster Eindruck, den ihr vielleicht teilen könnt?
Also für mich ist es auf jeden Fall ein feministisches Buch, einfach weil das sich sehr auf die Frauen der Handlung konzentriert. Also es gibt die Tante, die Mutter, es gibt Maya und Merle und Era. Und naja, also man könnte mir jetzt die Worte im Mund umdrehen, dass ich es gut finde, wenn Männer nichts zu sagen haben. Aber ich finde es sehr schön, einfach mal zur Abwechslung, wenn es in einem Buch nicht nur darum geht, welche Bindungen Frauen zu Männern haben, sondern auch unter sich. Und das fand ich sehr schön, dass das Männer so dezentriert hat und Frauen mehr in die Aufmerksamkeit gerückt hat. Und mir ist das Buch am Anfang echt nicht leicht gefallen. Also ich war total verwirrt von dem Stream oder von dem Archiv und was das alles überhaupt ist und wie die Menschen da leben. Das war für mich total befremdlich, auch der Schreibstil am Anfang. Wobei ich finde, daran habe ich mich dann auch so ein bisschen gewöhnen können. Und ich finde, das macht auch Sinn, dass das Buch so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Aber es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich mich damit anfreunden konnte.
Ja, man muss sich erst so ein bisschen reinfinden, wie die leben. Auf der einen Seite sehr sozial prekär, würde man sagen. Und dann wieder in dieser Klimakrise gefangen. Nicole?
Ja, ich habe das Buch verschlungen. Also mir ist das gar nicht schwer gefallen. Ich habe die Sprache geliebt. Ich habe alles daran eigentlich geliebt. Aber entsetzlich traurig habe ich es auch gefunden. Und für mich ist es auf jeden Fall ein feministisches Buch. Ich kann das unterstreichen, was die Claudia gesagt hat eben. Mich fand die Frauenfiguren wunderbar und die Beziehung untereinander auch. Außer die Mumfluencerinnen, die fand ich sehr schrecklich.
Ja, ich finde, das ist das Spannende an dem Buch, dass es so viele Themen gleichzeitig verbindet. Und ich finde auch, dass es das eigentlich sehr gut geschafft hat. Also es ist, wie ich gerade schon aufgezählt habe, es sind so viele unterschiedliche Themen drin von Kinderrechten und Influencern bis hin zur Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit. Aber es ist alles so ineinander verwoben in dieser besonderen Welt, in der Era und Maya und Merle leben. Man muss sich eben reinfinden. Es wird nicht so viel erklärt. Man muss manchmal sich die Puzzleteile auch zusammensetzen. Aber Fiona Sironik hat auf jeden Fall da eine Welt kreiert für dieses Buch, die auf jeden Fall zum größten Teil Sinn ergibt. Aber cool, dass dich das Buch voll reingezogen hat, Nicole. Ich konnte es auch nicht weglegen, ich konnte es nicht aufhören. Ich musste aber wirklich immer Pausen machen, weil ich habe es kaum ausgehalten. Also in der Jetztzeit zu leben, so sorglos mit im Überfluss, den wir haben, und dann wieder dieses Buch zu lesen, das ist schon heftig und gleichzeitig denke ich so, nein, es braucht genau solche Bücher. Feminismus ist ja auch Worte für die Dinge finden und Feminismus ist auch vielleicht Bilder zeigen für die Dinge, wie sie sein können und wie sie in der Zukunft vielleicht sich darstellen. Und genau dafür brauchen wir auch die Bücher. Aber geil, ja, das stimmt. Es sind keine Männer in dem Buch und es hat ungefähr ein halbes Buch lang gedauert, bis ich es geschnallt habe. Und dann dachte ich so, Christina, was ist mit dir los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da sind nur Frauen, es sind nur Sorgebeziehungen. Ah, Nicola, danke, danke. Ich krieg gerade im Chat geschrieben, dass es dir auch so ging. Und Jutta hat auch genickt. Es hat wirklich lange gedauert. Es gibt nur eine einzige Figur. Und interessanterweise, es ist der Vater. Es gibt nur den Vater. Und ansonsten gibt es nur Frauen. Es gibt nur Frauenbeziehungen. Es gibt nur Liebe zwischen Frauen. Und es gibt auch nur Sorge zwischen Frauen und Familienverhältnisse zwischen Frauen. Und genau, Nicola schreibt nochmal im Chat, der tritt ja noch nicht mal persönlich auf, sondern nur in Erinnerungen. Und da eigentlich auch eher ein Beispiel für, naja, toxische Männlichkeit. Einer, der sich nicht um sich kümmert, der nicht über seine Gesundheit nachdenkt und dann umfällt, ist ja jetzt nicht so das glühende Beispiel. Und auch so ein bisschen der, der die Zeit nicht mehr erlebt hat, die die Ära dann erleben muss, den Klimawandel. Ich fand, wie gesagt, das Buch auf so vielen unterschiedlichen Ebenen interessant und habe mir hier auch so ein paar Punkte rausgeschrieben. Ein Buch, an das es mich immer erinnert hat, war übrigens auch eins, durch das ich mich unglaublich gequält habe. Javier Marías, Mein Herz so weiß. Das war mal ein Bestseller. Da gucken wir schon wieder zurück in die Zeit, wo es Modems gab. Da haben wir vorhin auch im Chat drüber diskutiert, wenn man einordnen will, in welcher Zeit das Buch von Fiona Sironik spielt, dann sagt man immer, ja, aber die Mutter, die hat noch ein Modem gehört. Wie alt ist die Mutter? Wie alt ist das Kind? es kann auch ein weites Feld sein, aber Javier Marías, das war so ein Buch, das hat man so um die 2000er rumgelesen, war ein Bestseller und da ging es auch darum, Dinge zu konservieren und dann gar keine Zeit dafür zu haben, wieder zurückzublicken und all diese Dinge eigentlich zu genießen und anzuschauen, also Fotos zu machen und sein Leben zu dokumentieren. Und das war schon auch was, was mich in dem Buch sehr begleitet hat. Jutta.
Jetzt bin ich ein bisschen zu spät, aber ich habe gerade noch das Zitat rausgesucht zu dem, also quasi die Rolle der Männer so ein bisschen. Ich bringe es jetzt einfach trotzdem nochmal rein. Das hat sie natürlich erst später, als ich älter war, so erzählt, von dem Sorgerecht gesprochen, dass er in dem Moment vor allem Pflicht wird, wenn der andere, der seinen Teil zur Kindszeugung beigetragen hat, eher kein Interesse an einer Kooperation hat und die Mama keine Zeit, Energie und auch kein Geld für gerichtliche Auseinandersetzungen. Ich war ja nicht wirklich alleinerziehend, es gab ja immer Tante. In Mamas Erzählung war alles irgendwie okay. In Tantes Erzählung ist die Herkunft des Spermas irgendwie egal. Sie fragt sich nur ein bisschen zu offen, warum sich ein Mensch, in Klammern, meine Mutter, Klammer zu, der so viel mit ihr teilt, zu der Zeit überhaupt noch reproduzieren wollte. Das war ziemlich gegen den Trend. Man sieht es schon an den jüngeren Stufen der Schule, die immer schmaler werden. Das fand ich irgendwie voll das krasse, die krasse Stelle in dem Buch. Da habe ich es irgendwie auch gecheckt mit den Männern so ein bisschen, weil man denkt, ich dachte immer, vielleicht kommt ja noch was, aber dann fällt es dann irgendwie, wenn man so eine Weile liest, ist es mir auch erst aufgefallen, dass da gar keine Männer kommen und dass wirklich alle Frauen ja in Frauen verliebt sind und eben die Mutter mit ihrer Schwester auch so eine Sorgegemeinschaft für das Kind hat. Das fand ich wirklich dann, und auch diese Momfluencerin, also sie auch zwei Frauen als Paar, ist, die anderen zwei, die Mädels ja dann auch, das fand ich mega spannend dann irgendwie, weil, wenn das einen das ja doch irgendwie auch so irritiert, weil es einfach nicht so vorkommt sonst. Ja.
Und ich glaube, die Stelle, die ging irgendwie noch weiter oder sie greift es an einer anderen Stelle nochmal auf, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich habe es jetzt nicht parat. Da stand irgendwie auch sowas wie, dass das typisch ist für Spezies, wenn sie kurz vorm Aussterben sind, dass sie anfangen, sich nicht mehr zu reproduzieren. An irgendeiner Stelle schreibt sie das so oder so ähnlich, dass es ein Symptom ist dafür, dass praktisch die Welt untergeht, dass die Menschen nicht mehr sich fortpflanzen. Und ich finde es so interessant, weil das ja auch so ein bisschen den Trend aufgreift, da gerade der gerade so vorherrscht unter sehr jungen Frauen, die einfach sehr bewusst entscheiden, ob sie Kinder haben möchten oder nicht. Und das dann nochmal 5 Schritte weiter zu denken und zu sagen, na ja, du kannst es aus einer feministischen Warte heraus oder aus einer hedonistischen Warte heraus entscheiden. Aber was ist, wenn du sogar noch den Aspekt Klimawandel so präsent hast in deinem Leben, dass du sagst, ich möchte in diese Welt keine Kinder mehr setzen? Da wären die ja auch nicht die erste Generation, die das so sagt. Das gab es ja auch schon mal, als der Wald starb, gab es ja auch viele Menschen, die gesagt haben, wir wollen keine Kinder in die Welt setzen, in so eine Welt mit Pershings, die jederzeit irgendwie im Atomkrieg untergehen kann. Ich fand das interessant, vor allem da auch zeigt sich sogar im Kinderkriegen der soziale Unterschied. Also Eras Mutter hat sich noch für ein Kind entschieden und Maya und Merle sind Geschwister. Und Geschwister gibt es faktisch nicht mehr in dieser Welt. Also überhaupt eine Schwester oder einen Bruder zu haben, wobei Bruder kommt ja nicht vor, weil es ist ja ein Buch, in dem es nur Frauen gibt, aber überhaupt Geschwister zu haben, ist praktisch nicht mehr vorgesehen, weil allein schon Fortpflanzen nicht mehr vorgesehen ist. Nicola schreibt, sie finde gerade nicht den Knopf, um sich zu melden, aber es gibt ja sogar, sie hat sogar den Eindruck, dass es bei den jungen Mädchen Trend ist, sich nicht mehr für Jungs zu interessieren. Nicht nur bei den jungen Mädchen. Ich habe neulich von dieser einen Influencerin ein Video gesehen, die meinte, meine Freundinnen, die sind jetzt alle so getrennt und viele sagen, mir zieht kein Mann mehr ein. Und ganz ehrlich, also wenn mein aktueller Ehemann, wenn das irgendwann mal nicht mehr, ich gehe nicht davon aus, ich habe den gern, sehr gern, aber sollte aus irgendwelchen widrigen Umständen das nicht halten, also bei mir zieht wahrscheinlich auch keiner mehr ein. Also nochmal die Wäschediskussion, weiß ich nicht. Und es gibt viele, die sagen, ach, es wäre so schön, wäre ich lesbisch, das könnte vieles einfacher machen. kann man jetzt leider nicht so gut bei Choice. Auch das wurde schon mal versucht in den 80er Jahren. Politisch lesbisch sein, gab es schon mal. Ingeborg sagt, ja, das kann sie auch so bestätigen. Also das ist auch in meinem Alter und auch offensichtlich bei den Mit-30erinnen, die ja ein bisschen jünger sind, ist es offensichtlich auch so, dass da die Gedanken gehen, so, okay, wofür seid ihr, wofür brauche ich euch jetzt genau? Es wäre auch entspannter ohne. Claudia und Lina haben sich gemeldet.
Also ich kann aus eigener Erfahrung berichten, lesbisch zu sein macht es nicht unbedingt einfacher in dieser Welt, auch wenn einem dann manchmal das Männerdrama erspart bleibt. Aber ja, ich finde generell, also das ist in dem anderen Buch, das auf unserer Liste auch steht, also Nemesis Töchter, da gibt es so ein tolles Kapitel, also Decentering Men, dass einfach Männer nicht mehr so im Zentrum des Lebens von Frauen sein müssen, dass man auch ohne Männer ein total erfülltes Leben leben kann, egal ob man hetero oder homosexuell ist. Und das, finde ich, kommt in dem Buch auch total gut durch. Nicht, weil die alle so ein erfülltes Leben leben. Also ich finde es erschreckend und sehr trostlos und einsam, diesen Alltag. Aber es zeigt halt einfach, es braucht nicht unbedingt Männer, um eine gute Geschichte zu erzählen.
Das auf jeden Fall, wie gesagt, also ich bin offensichtlich nicht die Einzige, die sehr lange gebraucht hat, um zu kapieren, dass gar keine Männer in dem Buch so richtig vorkommen. Jutta schreibt, deshalb sind Frauen ja auch schuld an der Male Loneliness Epidemic. Ja, haha. Und Ingeborg schreibt, Hashtag Boys Sober. Also, wenn ich nochmal meinem 16-Jährigen selbst einen Ratschlag geben könnte, dürfte oder in der Zeit reisen dürfte, und da werde ich jetzt echt. Da bin ich fast nah am Wasser gebaut, dann wäre es genau das. Also nicht mehr so male-centric zu sein, nicht drauf zu warten, dass ein Prinz kommt, der mich entdeckt, auch mit Brille und fester Zahnspange, sondern einfach mein Leben zu leben und glücklich zu sein und mich nicht wie halb zu fühlen, nur weil ich keinen Freund habe oder immer drauf zu warten, dass ich mich jetzt ja unbedingt wieder verlieben muss, weil ich bin ja Single, sondern einfach zu leben und darüber gar nicht nachzudenken, sondern es als die Kirsche auf der Torte zu sehen. Und als Mädchen, das vor 2000 geboren wurde, war das definitiv überhaupt gar nicht so. Das war ganz fürchterlich. Und ich fand es unglaublich schön in dem Buch. Also einer meiner Highlights in diesem Buch ist, dass die Männer eben keinen Raum einnehmen. Witzigerweise habe ich mir trotzdem im Kopf welche dazu gedacht. Das ist rückblickend interessant, weil später ist ja von Gruppen die Rede, also sowohl von Wohngruppen als auch von organisierten anderen Gruppen. Ich möchte nicht so dolle spoilern, aber die habe ich immer gemischtgeschlechtlich in meinem Kopf abgespeichert, was ja eigentlich total schräg ist. Aber man macht sich ja Bilder im Kopf und da habe ich die mit dazu erdacht. Das waren nie nur Frauengruppen, sondern die waren in meinem Kopf irgendwie gemischt. Haben sich die Männer einfach wieder reingeschlichen. Seht ihr mal, wie geprägt man ist. Das ist doch verrückt, oder? Nicola. Nee, erst Nicole war dran. Nicole war dran.
Ja, also dass keine Männer drin vorkommen, ja, das ist mir schon aufgefallen, aber ich fand, die waren da auch überhaupt nicht notwendig, weil es war trotzdem so ein klares Machtgefälle immer wieder zu sehen. Also das ging durch die ganze Geschichte. Also einmal eben von denen, die halt noch ganz viel hatten und die halt auch so dieses normale Essen hatten und die halt nur dieses Pulver hatten und Era und ihre Mutter, die halt in dieser winzigen Hütte leben mussten und eigentlich zwischendurch immer wieder obdachlos waren und ja, also die Glücklichen, die da in dieser Wohngemeinschaft sein konnten, in diesem Gewächshaus, wunderschön. Aber man hat doch irgendwie so das Gefühl, dass ganz viele Menschen einfach keinen Platz mehr hatten. Also weil es halt so heiß war. Und es war, also das habe ich so furchtbar gefunden. Auch so diese Kinder, also Maya und ihre Schwester Merle, die irgendwie die ganze Zeit alles hatten. Und ebenso im Vergleich mit der Ära, bei der, ja, die eigentlich gar nichts hatte.
Ja, ich fand es auch wirklich gut beschrieben mit dem Gewächshaus. Man hat sofort so ein beklemmendes, bedrücktes Gefühl, also ich zumindest, die ich gerne auch mal Rückzug habe. Ich hatte das Gefühl, oh Gott, wenn man da reingeht, hat man keinen Rückzug mehr. Dann ist man wirklich immer von Leuten umgeben und muss Teil dieser Gemeinschaft, also man muss sich praktisch einweben in diese Gemeinschaft, weil es einfach auch eine Schicksalsgemeinschaft ist. Nicola.
Also zum einen wollte ich sagen, mir hat das Gewächshaus eigentlich gefallen. Es hat mich aber auch an so eine Öko-WG, die ich in meiner Studienzeit kannte, etwas erinnert, oder ich habe es mir zumindest so vorgestellt. Ich wollte aber eigentlich was anderes sagen. Ich habe neulich nämlich auch mal ein Buch gelesen, wo ich erst nach der Hälfte des Buches kapiert habe, dass der oder die Ich-Erzählerin kein genau definiertes Geschlecht hatte. Erst in der Szene, wo das zum Thema gemacht wurde, weil für mich war das vorher immer klar, dass das Mädchen ist. Und ich habe aber nie drüber nachgedacht. Und es fand ich interessant, dass man das so weit treiben kann.
Wie spannend. Welches Buch war denn das? Das klingt
Das
interessant.
hieß The Loras von Sarah Taylor. Und es war natürlich auf Englisch, weil auf Englisch kann man das auch länger aufrechterhalten, weil da ja es oft nicht so geschlechterspezifische Bezeichnungen gibt.
Super spannend. Das finde ich sehr interessant. Das verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Danke, Nicola. Jutta, du wolltest auch was sagen.
Ja, ich habe gerade noch mal eine Stelle gefunden. Also zwei Stellen eigentlich. Eine, wo es um diese Armutsgrenze auch geht, oder den, nicht Armuts, ja, doch, aber also quasi auch um den Unterschied. Ich weiß noch, wie krass mir in der Villa, in der es frisches Obst in Schalen in den Gemeinschaftsräumen gibt, plötzlich bewusst wird, wie weit weg diese Familie von der Armutsgrenze ist. Im Gegensatz zu Mama und mir mit unseren Messbechern, unseren getrockneten Lebensmitteln, die in großen Mengen billiger sind. Es hätte mir schon bei der kleinen Schwester klar sein können. Es gibt nicht so viele Geschwister an unserer Schule. Also was du vorher schon gesagt hast. Und da geht die dann zum ersten Mal in die Villa von den Momfluencer-Müttern. Und es ist ja auch so krass, dass die Momfluencerinnen quasi so die Rich People sind. Mit dem, was sie machen. Und das fand ich immer mal wieder so krass in dem Buch, dass so Sachen, die für uns jetzt ja doch noch eher normal sind, würde ich, also ich glaube, es gibt auch heute schon Menschen, die sich kein frisches Obst so richtig leisten können und deswegen, also aufgrund von Armut, aber so in meinem Umfeld ist das schon definitiv normal und ne, wichtig für die Gesundheit und Entwicklung der Kinder etc. pp. Und da ist es jetzt ja eher so eine Ausnahme. Später kommt noch sowas mit Fleisch mal und so. Also als sie dann Fleisch essen und die Maya, die Ära noch nie Fleisch gegessen hat. Und es ist ja einfach, und es sind so Sachen, die so quasi uns so normal oder mir so normal erschienen, wie mit der Banane oder wo sie mal beschreibt, wie sie in das Schwimmbad, in dieses alte Schwimmbad gehen und ah, früher haben wir hier mal so einen ganzen Tag verbracht und jetzt nicht mehr. Und das ist ja für uns auch so der Normalzustand und dass es dann einfach das nicht mehr sein soll. Das fand ich so krass dann teilweise an dem Buch, wie das so beiläufig dann auch so ein bisschen so erwähnt wird und man dann so nebenbei so merkt, ach krass, das ist ja schon auch ein Luxus, den wir hier leben mit unserem aus, heute war ich einkaufen, aus Spanien angekarrten Gemüse dann eben im Winter und sowas. Also
Ja.
da, das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, wie sehr, ja, auf Kosten von anderem, also was wir dafür Kosten verursachen und wie wir leben, das ist schon, und das weiß man ja eigentlich, dass es nicht mehr so lange irgendwie auch so weitergehen kann. Und dann schreibt es einfach mal so jemand auf, wie es dann wäre, wenn es eben nicht mehr so ist.
Jutta, wir
Ja,
haben
wie
darüber schon mal
ändern wir es?
nachgedacht.
Ja, genau, wählt die richtige Partei. Aber die Mutter, also die Mama von der Maya, von der Ära, Entschuldigung, die ist ja auch jetzt schon eine gebildete Frau, die ist ja Wissenschaftlerin, Forscherin, die hat ja einen Uni-Abschluss und so, und die ist ja dann arm. Also das finde ich halt auch interessant dargestellt, dass eben die arm ist und die Momfluencerin mit dem Inter was wir heute auch immer noch so ein bisschen belächeln, die sind halt die Reichen.
Ja, aber ich fand vor allem das Thema Wasser fand ich was, wo man am schnellsten anknüpfen konnte. Also wenn man sich damit schon mal ein ganz kleines bisschen beschäftigt hat und sei es im Urlaub, weil man in Spanien war und das Wasser irgendwie rationiert wurde, auch für Touristen, da kommt man ganz schnell ran an das Thema und fühlt sich so rein, finde ich. Also Eras Mama misst alles mit Messbechern ab. Vor allem das Wasser, weil sie Regenwasser benutzen. Und dann gleichzeitig hat die eine Influencerinnenmutter hat Geburtstag und dann trinken sie Wein und es kommt einem unglaublich dekadent vor. Und da wird eben, werden Dinge mit Wasser gekühlt und die umgehen auch das Wasserverbot, indem sie kein Bewässerungssystem haben, sondern Menschen, die für sie mit Gießkannen gießen. Das darf man nämlich noch, das eigene Gemüse. Und deshalb bauen sie auch Gemüse an, aber eigentlich auch nur für ihren Feed. Und ich fand aber vor allem dieses Influencer-Thema fand ich so krass. Also sie hätte ja für ihre Hauptprotagonistinnen jede mögliche Art von Beruf wählen können. Aber diesen Beruf zu wählen, der in genau dieser Welt nochmal so maximal sinnlos erscheint, es ist so unglaublich. Also das war was, wo ich wirklich dachte, wow, Wahnsinn. Die machen also Videos fürs Internet und zeigen ihr ganzes Leben und damit verdienen sie Geld und verkaufen immer noch Produkte. Die Frage ist natürlich, wie realistisch ist es? Ist es in dieser dystopischen Welt überhaupt noch ein Thema, so wie jetzt, dass man irgendwie noch so einen Rabattcode hinterher schickt? Und gleichzeitig dreht sie das nochmal ihr wisst, was ich meine. Also sie führt es nochmal in die totale Absurdität. Heute ist in meiner Zunge ist ein Knoten, indem sie dann auch noch sowas kreiert, und zwar, also sie in dem Buch beschreibt, dass ja Influencerin oder Influencer zu sein inzwischen ein Hochrisikoberuf ist, weil da nämlich so eine psychische Erkrankung um sich gegriffen hat und total krass. Also die haben eine riesige Suizidrate. Und die kollabieren und die haben irgendwie so ganz schreckliche gesundheitliche Einschränkungen, die InfluencerInnen. Und die beiden, die ziehen das aber immer noch durch, obwohl sie totale Konflikte mit ihren Kindern haben, obwohl die Welt nicht nur im übertragenen Sinne, sondern sprichwörtlich, wortwörtlich brennt. Das fand ich irre. Das fand ich total irre gewählt, so als Plotentscheidung, Nicole.
Ja, ich finde, das spiegelt das einfach, was wir machen, total gut. Also es ist, ich finde es noch nicht mal besonders überzeichnet, überzeichnet ehrlich gesagt, sondern eher wirklich so, wir wissen das, was hier los ist, wir wissen, worauf wir zusteuern und machen halt immer mehr vom Gleichen und hören einfach nicht damit auf, obwohl wir ganz genau wissen, so geht es nicht weiter. Und sie machen das halt auch, egal ob es ihnen schlecht geht damit, egal ob sie krank werden, egal ob die Welt davon krank wird, völlig wurscht. Es wird trotzdem einfach weitergemacht, so als könnte man gar nicht aufhören damit. Und ich finde das eigentlich sehr großartig, also die Entscheidung der Autorin, das da so mit reinzunehmen mit den Influencerinnen.
Und dann ja auch noch diesen sehr privaten Konflikt daraus zu spinnen und genau das nochmal uns vor Augen zu halten, dass diese beiden Mütter, die ja noch nicht mal so heißen, also es wird ziemlich schnell klar, weil auch die Maya, die aus Protest nicht so nennt, wie sie sich im Internet nennen. Im Internet nennen sie sich nämlich Alice und Emily und eigentlich heißen sie Alyssa und Emilia. Das fand ich schon mal urkomisch. Und dann diesen persönlichen Konflikt in der Familie noch zu haben und zu sagen, how dare you? Wie könnt ihr nur unsere ganzen Leben benutzen und teilen, ohne dass wir es entscheiden konnten? Als wir noch Babys waren, habt ihr das gemacht. Und es ist euch egal. Und ihr tut so, als wäre das lapidar. Nicola.
Ja, ich wollte sagen, das mit den Influencern war ja keine willkürliche Wahl, weil die Haupthandlung, der darum geht, wie diese Mädchen versuchen, ihre Datenspur wieder zu löschen. Und es ist ja wirklich eine interessante Frage, ob das überhaupt möglich ist. Ich finde das nämlich zwar interessant mit diesen Archiven, die da niederbrennen, aber
Ich glaube, das wäre in der Realität so vermutlich nicht möglich.
Ja, das hattest du, glaube ich, schon in den Chat geschrieben, Nicola, oder?
Genau.
Erzähl mal, da wollte ich dich nämlich noch mal fragen, weil du sagst, du hast im Chat geschrieben, Achtung, ich zitiere, ich habe es mir nämlich ausgedruckt. Hast du geschrieben, ich vermute, dass die Daten sind dezentral und redundant gespeichert und besser bewacht sind als im Roman. Aber wer weiß, weil du sagst, dass es so ein Internetarchiv ja tatsächlich wirklich gibt, nur dass die Idee, dass man es zerstören könnte, wenn man ein paar Rechenzentren zerstört, nicht so realistisch ist. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass, da bin ich nicht so im Nerd-Thema drin. Nicola, steckst du da mehr drin? Gibt es so Serverfarmen und wenn man 10 davon sprengt, dann weiß keiner mehr, wie man Hochbeet baut?
Also es gibt mit Sicherheit Serverfarmen, aber ich weiß nicht, ob man die im nennenswerten ob das eine Auswirkung hätte, wenn man die umbringt, wenn man die kaputt macht,
Umbringen.
das weiß ich nicht. Also, aber es gibt ja diese Internetseite archive.org und da kann man alle Webseiten vor 20 Jahren noch finden. Und daran hat mich das erinnert, ja. Also es verschwindet ja tatsächlich nichts aus dem Internet. Und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie man das wieder wegkriegen würde, wenn man das wirklich wollen würde, aber ich befürchte, es ist schwer.
Ja, da habe ich manchmal doch noch so ein bisschen Neid gegenüber den Klassenkameradinnen aus meinem Abiturjahrgang, die wirklich keine Spuren im Internet hinterlassen. Und ich frage mich manchmal, sind die gestorben oder gibt es von denen wirklich nirgendwo was? Eine zum Beispiel hat geheiratet, von der findet man nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wie die mit Nachnamen jetzt heißt. Die ist einfach weg. Das ist irre, oder? Dass das möglich ist. Wer war denn jetzt als nächstes dran? Anna, glaube ich, oder?
Gerne. ja, ich habe noch mal eine Stelle dazu rausgesucht, mit dem, dass die Menschen immer so weitermachen. Und ich fand die eigentlich hier ganz passend. Das ist relativ am Anfang schon. Natürlich ist schon lange klar, dass das Aussterben einer Art das jeweilige Ökosystem massiv ins Wanken bringt und dass die Aussicht auf all dieses Wanken die Menschen, die wissen, sie werden das noch zu spüren bekommen, eher unruhig macht. Sie wanken im Takt. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Bild dafür, dass die Leute einfach weitermachen, weil, ja, es wackelt alles, es ist kurz vorm Zusammenbrechen oder ist eigentlich schon zusammengebrochen. Und es geht aber einfach so weiter im Wanken. Genau, das war das eine, was ich sagen wollte. Und das andere zu der Frage, ob es realistisch ist, das zerstören zu können, diese ganze Datenspur. Wenn wir jetzt mal das weiterspinnen, dass ja die Ressourcen, was auch Energie anbelangt und so, in dieser Zukunft, in dieser Dystopie begrenzter sind, als sie es jetzt sind, ist es ja durchaus möglich, dass auch die Speichermöglichkeiten, die existieren, weniger sind oder nicht mehr so gut vernetzt sind, wie sie jetzt aktuell sind. Deswegen, wenn man das jetzt so weiterdenkt, wie das die Autorin offensichtlich getan hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es gar nicht so abwegig ist, dass man das auch zerstören könnte.
Ja, weil Ressourcen und Strom, vielleicht auch Effizienz. Es kann ja auch sein, dass alles effizienter wird in diesen 10 bis 20 Jahren und wir vielleicht gar nicht mehr so viel Kapazität brauchen und es dann wirklich auf sehr gut gekühlte, wenige Rechenzentren reduziert sein kann. Claudia oder Lina? Das muss ich vielleicht dazu sagen. Die beiden sitzen vor einem Rechner. Das sind nämlich Mutter und Tochter, die sich einen Zugang teilen, weil man hat ja zu jedem Account im Buchclub hat man ja noch einen Gastzugang. Und das ist mal doch eine tolle Kombination, oder? Mutter und Tochter. Hallo.
Ja, genau. Ich wollte noch mal was dazu sagen. Ich finde, durch das Buch zieht sich total durch dieses Motiv, dass alles menschliche Handeln eigentlich so sinnlos erscheint. Also ich fand das total beklemmend beim Lesen. Also ob es die Eltern sind, die unter falschem Namen ihren Influencer-Job betreiben, während eigentlich daheim alles zerbricht und sie Streit mit den Kindern und untereinander haben und die Welt um sie herum brennt. Und was ich auch interessant fand, waren Maya und Merle, die ja die öffentliche Kindheit auslöschen wollen. Das Ganze aber auf Video und via Stream dann wieder öffentlich dokumentieren und festhalten, obwohl sie natürlich dort versuchen, sich zu anonymisieren, aber die Daten sind ja da. Und ich weiß jetzt nicht, wie ist das mit Spoilern?
So Mittel.
Oder soll ich es lieber lassen?
So ein bisschen, komm. Wir sind jetzt schon weit fortgeschritten. Also jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Wer es noch lesen möchte, muss ganz kurz weghören.
Ja, also ich fand auch, wo Maya dann zunehmend radikaler wird und auf radikalere Art und Weise versucht, die Daten zu vernichten. Ich glaube, so formuliere ich es mal. Weiß man ja letztendlich gar nicht, wie erfolgreich das ist. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von dem Buch. Ich will jetzt niemand sein, der so Verschwörungstheorien hier herauf beschwört, dass irgendeine belebte KI alle unsere Daten sammelt oder so. Aber ich finde, das ist schon, also es ist eigentlich unvermeidbar, wenn man das Internet heute nutzt. Ich finde eigentlich zu jeder Person, die ich kenne, irgendwas. Auch teilweise Dinge, die mich nicht, vielleicht nicht mehr irgendwas angehen. Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage in diesem Buch. Also wie erlangt man selber wieder so eine Art Selbstbestimmung über diese Informationen?
Ja, und ich finde auch, diese Sinnlosigkeit zeigt sich eben auch, die Menschen haben überhaupt keine Kontrolle mehr über ihr Leben. Und es zeigt sich vor allem an den jungen Menschen. Also Merle und Maya, so viel darf man ja vielleicht sagen, stoßen ja auch einen Trend an mit diesem Zerstören, mit dieser Übertragung des Zerstörens. Das bleibt eben nicht nur deren Privatprojekt, sondern das wird so eine Art Trend. Und die Schulen werden geschlossen, weil es zu heiß ist. Und Lernen hat gar keinen Sinn mehr, weil wofür? Und diese wenigen Kinder, die verselbstständigen sich dadurch. Und auch das hat mich unglaublich bedrückt. Das hat sowas von Krieg irgendwie, wo keiner mehr sich kümmert und alle nur noch irgendwas machen und alles gar keinen Sinn mehr ergibt. Nicola, hattest du noch die Hand gehoben oder ist Jutta dran?
Ich wollte die Hand heben, aber ich habe sie vergessen zu senken. Aber ich wollte sagen, also in Corona war das ja aber auch ein bisschen so, gell? Da hat sich auch schon diese Atmosphäre angefangen zu verbreiten, als dann die Schulen so ewig lang geschlossen waren und so. Daran hat mich das auch erinnert.
Ja, und die gehen ja dann auch wieder in dem Buch tatsächlich zum Fernunterricht, wobei die Frage ist, es ist nur noch so ein optionales Angebot, also wer noch lernen möchte, kann wieder auf die Online-Dateien zugreifen. Wobei, auch da fand ich eigentlich ganz lustig, das war so ein bisschen anachronistisch, dass dann also 2040, 50 immer noch junge Menschen in Schulen gehen, physisch als Person an einen Ort gehen, wo sie lernen. Da dachte ich so, ja gut, hätte man jetzt auch ein bisschen weiterdenken können vielleicht. Aber gut, vielleicht braucht man auch ein paar Anker des vertrauten Systems, damit man durch so ein Buch sich durchmanövrieren kann. Wir haben ja schon gehört, dass es doch nicht so einfach war, sich in diese Zukunftswelt auch reinzulesen und zu verstehen, wie was zusammenhängt und wie das da funktioniert. Jutta.
Ich habe nochmal hier eine Stelle, weil wir gerade mit dem Internet und Daten, also oder dieses Archiv, wo die Mutter ja auch so viel forscht, und wie Daten aufbewahrt werden und kann man das nicht haben, dass irgendwas über einen da ist, und die Maya ist es so krass paranoid, also wird ja auch immer quasi, entwickelt sich ja so weiter in dem Buch, und eben weil sie ja auch diese krasse Influencerinnen-Kind, Kindheit hat quasi, und die Ära, die ist ja hingegen so ein bisschen auch ja oldschool unterwegs vielleicht, also in der Zeit ja vielleicht wirklich noch, dass sie auch gern auf Papier schreibt und in so Bücher malt, und das wird ja immer ein bisschen auch als ja besonders dargestellt, weil das wahrscheinlich wirklich dann eben kaum noch mehr jemand so macht. Wahrscheinlich auch so ein Ressourcending, kostet dann auch wieder Geld, und da hat die ja auch dann diesen Safe, den Feuerfesten, wo sie ihre Tage- oder Skizzenbücher reintut, glaube ich. Und dann gibt es hier eine Stelle, wo dann, also das schreibt jetzt die Maya: Ich möchte jetzt ein paar Sachen aufschreiben. Era hat mich drauf gebracht. Ich glaube, das wird mir gut tun. Endlich ein sicheres Medium. Also dann fängt die ja auch an, Tagebuch zu schreiben, und dann kommt noch hinterher: Wer hätte, das sagt dann jetzt wieder die Ich-Erzählerin, die Era, wer hätte schon jemals davon gehört, dass ein Tagebuch gestohlen wird oder ein neugieriges Geschwisterkind es liest? Und das finde ich
Und wenn man dann noch mal ans Ende geht von diesem Buch, da wird es ja dann noch mal wild. Da schlagen sich ja noch ein bisschen so die Ereignisse, wenn, naja, ich spoilere jetzt da nicht so viel, aber wer es gelesen hat, dass dann eben da sowas in die Richtung passiert, ist ja dann da irgendwie auch ein bisschen zynisch. Und ja, eben
Ja.
so diese Oldschool, also dieses Ding mit dem, ne, moderne Medien versus alte, und da wird ja auch immer die Internet, wie es jetzt bei uns so ist, so auch schon als komplett alt hingestellt. Und diese Phase, als es noch eine Öffentlichkeit gab und nicht alles so zersplittert war, sondern man schon noch so ein paar Mainstream-Medien hatte, denen man folgen könnte, so dass alle irgendwie grob über das Gleiche informiert hatten und eine Meinung hatten, also so mehr oder weniger. Da habe ich mich auch so voll wiedergefunden. Und da in der Zukunft ist es ja so, dass es nur ganz viele verschiedene Streams gibt und quasi eigentlich gar nicht mehr sowas ist wie irgendwelche Medien, die irgendeine Meinung, also sowas wie jetzt heute, sag ich mal, die Tagesschau oder so. Also das scheint es dann da gar nicht mehr zu geben, sondern nur so ganz dezentrale Informationen und so. Das fand ich auch irgendwie sehr, oh, sehr ungut, Vorstellung einfach tatsächlich. Und das fängt aber jetzt ja gerade so an, so.
Ja, auch die Abhängigkeit. Also zum Ende wird ja auch nochmal klar, wie abhängig die Menschen dann wiederum von diesen Daten sind, als sie auf einmal keinen Zugriff mehr drauf haben. Und das fand ich dann wieder interessant. Und da wären wir wieder bei der Gedankenlosigkeit und auch bei der Sinnlosigkeit. Also alles überwirft sich dann so ein bisschen und galoppiert nebeneinander her. Das eine geht kaputt, dann funktioniert das andere wieder nicht und das eine wird versucht und dann, also es ist sehr, sehr gegenläufig. Genauso wie diese Dystopie, die wiederum andere beschrieben haben als, was für ein schönes Buch. Anna Maria hat es geschrieben. Das ist zwar dystopisch, aber sie schreibt, die Story wirkt bei mir auch noch nach und bei mir ist auch was hängen geblieben, wie weibliche Solidarität kann uns durch die schlimmsten, in Klammern patriarchal verursachten Katastrophen tragen. Also bei Anna Maria ist da was total Positives hängen geblieben. Und ich finde, auch da spielt das alles so gegeneinander. Das Dystopische und gleichzeitig wieder dieses Frauenzentrierte, wo Männer gar keine Rolle brauchen oder haben müssen. Jutta, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte noch sehen, was du gerade davor noch gesagt hattest. Also es ist jetzt schon wieder ein bisschen vorbei, aber dann brechen Sie doch noch ins Museum ein, um sich alte Datenträgerformate zu stehlen und anzuschauen, was es mal so gab. Irgendwas Disks, Floppy Disk und Mini Disk und so, um zu gucken, was da noch funktioniert, wenn man eben keine Cloud mehr hat. Also dann wird auf einmal wieder doch so auf für damals ja dann uralte Techniken zurückgegriffen, die wir heute jetzt alle schon noch irgendwie so ein bisschen kennen, also noch nicht so weit weg sind, die dann im Museum sind und man muss die dann eben wieder reaktivieren, sozusagen, wenn die Cloud dann auf einmal kaputt ist.
Ja, ich habe da noch eine Lesestelle dazu, weil ich habe auch eine Lieblingslesestelle noch mitgebracht, die genau diese Diskrepanzen und diese Gegensätzlichkeiten im Buch, alles überholt sich, alles verändert sich und dann ist es doch wieder auch egal und sinnlos, irgendwie ganz gut zusammenfasst. Seite 21. Als ich noch viel kleiner war, wollte ich immer mit dem Tyrannosaurus Rex spielen. Der war auch damals schon lange tot. Ich besaß aber eine kleine Figur von ihm, die passenderweise aus Plastik bestand, das, wie Mama mir dann erklärte, wiederum aus Erdöl hergestellt wurde, im Prinzip also tatsächlich aus Dinosauriern bestand. Mama hatte dazu ein altes Meme ausgedruckt, an den Kühlschrank gehängt. Diese Plastikfigur war noch aus der Kindheit meiner Mutter übrig geblieben. Sie war intakt, nur die Farbe war etwas abgewetzt. Die Schwester meiner Mutter, ich nenne sie Tante, fand es aber wichtig, uns auf eine wissenschaftliche Ungenauigkeit hinzuweisen, nämlich die, dass der Plastikdinosaurier gar keine Federn hatte. Tante fand es generell wichtig, auf wissenschaftliche Ungenauigkeiten hinzuweisen, obwohl sie im Gegensatz zu meiner Mutter gar keine Wissenschaftlerin war, sondern einfach viel Freizeit hatte und gerne leicht intoxierte Tierdokus schaute. Das mit dem T-Rex und den Federn war erst herausgefunden worden, als meine Mutter schon erwachsen und das Plastikspielzeug bereits produziert, also unzerstörbar war. Was auf diese wissenschaftliche Erkenntnis folgte, war zum einen ein Raunen in der Paläontologinnen, in Paläo, Paläontologinnenkreisen, in Klammern, die häufigste Folge neuer Erkenntnisse im Bereich Dinosaurier. Zum anderen eine kleine Krise des binär gegenderten Spielzeugs. Der Tyrannosaurus Rex, der jahrelang als dunkel geschuppter König der Kreidezeit und gefährlicher Jäger galt, hatte jetzt über eine lange Lebensphase hinweg weiche Federn und soll gegurrt haben. Damit war der Dinosaurier kein Jungsspielzeug mehr. Es gab einen Aufschrei unter Incels und anderen Maskulinisten, die der Aktualisierung des Dinosaurier-Spielzeugs als besonders krassen Terrorakt der Feminazis aus der Paläontologie empfanden. Allerdings fühlte sich auf der imaginierten Gegenseite niemand angesprochen. Tante brachte mir später einen Plüsch-T-Rex mit, der auf Knopfdruck gurren konnte und ein weiches Federkleid trug. Es gab ihn in den verschiedensten pastelligen Farben. Meiner war mintgrün. Farben lassen sich auch durch PaläontologInnen sehr schwer rekonstruieren. Die kuscheligen Regenbogendinosaurier, die das nach sich zog, führten zu Petitionen zur Streichung der Fördermittel dieser sogenannten Lügenpaläontologie, von denen keine zu irgendetwas führte. Erst später stellte sich heraus, dass auch die Daunen nicht ganz richtig gewesen, der T-Rex wesentlich weniger gefiedert war als zeitweise angenommen, aber das hörte niemand mehr und die neuen Spielzeuge waren schon produziert. Ich finde es so eine lustige Stelle, weil sie einfach offensichtlich so einen Spaß hatte, teilweise solche Geschichten mit einzuflechten in dieses Buch, die haben mir großen Spaß gemacht. Einfach diese Wirklichkeit auch in so Details nochmal zu skizzieren und zu konterkarikieren und einfach sich geil was auszudenken. Das fand ich wirklich wunderschön an dem Buch und hat es dann zwischendrin auch mal wieder ein bisschen leicht gemacht. Habt ihr noch eine Lieblingsstelle oder irgendwas, was ihr besonders aus diesem Buch mitgenommen habt? Grit zum Beispiel hat geschrieben, dass sie das Buch erschreckend realistisch fand, dass Menschen in Gemeinschaften leben müssen, kaum Geld für Essen haben und im Grunde mit Proteinpulvern überleben, während gutes Essen nur für eine privilegierte Schicht verfügbar ist, fand ich total bedrückend. Und Grit, das ist in gar nicht so ferner Zukunft, weil wenn nämlich in Spanien der Wassermangel noch krasser wird, hat mal jemand zu mir gesagt, dann kannst du ja mal überlegen, wo die ihr Gemüse noch hinschicken oder ob sie es überhaupt noch irgendwo hinschicken. Oder ob das Gemüse dann in Spanien bleibt, wenn es nicht mehr so viel Wasser gibt. Kati hat lustigerweise geschrieben, Dystopien gehören zu meinen favorisierten Genres und ich fand das Zukunftsbild hier wirklich realistisch gezeichnet. Ansonsten mochte ich sehr, wer die handelnden Charaktere waren, dass es eigentlich nur um Frauen ging. Das fand ich nämlich auch sehr schön. Und ich habe ja vorhin schon Anna-Maria zitiert, die daraus wirklich tatsächlich auch so einen Pluspunkt für das Buch gezogen hat, was wo sie diese weibliche Solidarität und den Zusammenhalt ganz stark fand, wobei ich das jetzt nicht so stark fand. Aber gut, ein bisschen kommt es ja schon vor, ein bisschen kommt es rüber mit der Solidarität, mit dem, also Tante und die Mutter, die halten auf jeden Fall stark zusammen. Dieses Band, das ist auf jeden Fall super stark. Habt ihr das Gefühl, am Anfang habe ich ja dieses Zitat gelesen von Fiona Sironik, dass es hier auch um weibliche Wut geht, die da rausgelassen wird? Also auf jeden Fall hat Maya einen sehr explosiven Weg gefunden, sich Luft zu machen und ihr Problem mit der Datenspeicherung anzugehen. Aber auch da fand ich das wieder so. Ich fand es so unreflektiert und vielleicht auch wieder so, weil sie so privilegiert ist, also in einem total trockenen Wald Sachen in die Luft zu sprengen. Era würde das nicht passieren, aber Maya und Merle, die knallen halt die Sachen raus und haben keinen Schaum dabei, wie in Fuamo irgendwie angedeutet ist. Hätte ich gedacht, die haben vielleicht Löschschaum dabei. Nicola schreibt, naja, das ist eher eine pubertäre Wut, liegt vielleicht am Alter. Das kann sein. Lina wollte was dazu sagen.
Ja, also für mich kam das mit der weiblichen Wut auch nicht so durch. Also Wut, ja, aber also ich hatte zum Beispiel den Eindruck, wären Merle und Maya Jungs gewesen, das wäre eigentlich austauschbar. Also das war jetzt nicht für mich irgendwie Female Rage, weil es ging ja primär darum, dass die Privatsphäre verletzt worden ist. Und dass das menschliche Dasein in dieser Welt, so wie sie ist, eben keinen Sinn mehr hat und dass das dann auch eine Art Zerstörungswut annehmen kann. Aber für mich wäre es vielleicht mehr so in die Richtung von Female Rage gegangen, hätten sich die Frauen noch mehr solidarisiert. Also nicht nur in irgendeinem Gewächshaus, oder hätte das Buch auch gezeigt, dass Klimawandel Männer und Frauen unterschiedlich betrifft. Ich meine, geht jetzt da natürlich nicht, weil es da aus gutem Grund keine Männer gibt in der Handlung. Aber dann wäre das da für mich noch mal mehr drin gewesen. Ich fand es trotzdem sehr erfrischend, über wütende Frauen zu lesen.
Ich fand auch, also Mayas Wut fand ich gut. Ich fand auch, also ich meine, der Titel ist einfach auch wirklich toll und auch sehr aufmerksamkeitsziehend. Insofern passt es ja alles gut zusammen, auch mit dem schönen glitzernden Einband, den jetzt natürlich Hörende nicht lesen, nicht hören, lesen können, aber nicht hören können, den Einband. Aber ich fand auch die Wut. Die war jetzt nicht so stark. Also die Mutter ist keine wütende Person. Tante ist keine wütende Person mehr. Es klingt ja an, dass Tante vielleicht Teil der letzten Generation war. Die hat sich mal an den T-Rex geklebt. Das fand ich ganz interessant. Da auch nochmal der Zeitbezug so ein bisschen. Aber ich hätte mir da auch gewünscht, aber gut, wo fängt man an? Wo hört man auf bei so einem Buch? In meinem Kopf rattert es natürlich auch, wie arbeiten Frauen gegen das, was da gerade passiert? Also gibt es Frauen, die Luftfilter erfinden für Kinderwagen oder gibt es Frauen, die gerade auf größerer Ebene Dinge lenken? Gibt es noch Lenkung? Gibt es noch Politik? Die Dinge passieren irgendwie in dem Buch nicht so stark. Das wird nicht so sichtbar, aber das ist auch okay, weil ich glaube, gerade in so einem futuristischen Buch kann man jetzt nicht weltumspannend irgendwie eine ganze Welt darstellen. Jutta.
Ja, manchmal kommt es so ein bisschen nebenbei, oder? Dass irgendwie quasi eigentlich niemanden mehr so richtig gibt, der irgendwas entscheidet. Also das finde ich so, wird so ein bisschen mal so an, lässt sich immer so ein bisschen anklingen, aber es wird nie behandelt. Ich wollte noch, also für mich ist es schon irgendwie so ein bisschen so eine feministische Wut, weil es halt eben einfach Frauen sind. Also dadurch kriegt es ja schon so einen Touch. Also es könnten ja auch natürlich Jungs sein. Und ich finde, es passt, würde so theoretisch im klassischen Bild schon besser passen, dass Jungs was in die Luft sprengen. Das ist ja so Chemie und es ist so ein klassisch männliches Fach und dass Männer zündeln und so. Also ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt urweiblich konnotiert. Deswegen dadurch, dass das dann so gewählt ist, kriegt das schon nochmal was Besonderes, finde ich. Und also es geht schon irgendwie um die Wut, aber es wird jetzt auch nicht so ganz zentral rausgestellt und es ist schon auch viel dieses persönliche Ding von der Maya natürlich. Und es ist auch nicht, dieser Solidaritätsgedanke kommt auch nur so eher so ein bisschen nebenbei, also jetzt auch nicht so krass wie zum Beispiel bei Und alle so still oder so. Da findet die Mareike Fallwickel arbeitet das da irgendwie noch mehr raus in den Mittelpunkt. Das finde ich jetzt bei dem Buch auch nicht so.
Anna.
Also ja, auf den ersten Blick finde ich schon auch, dass es so ein bisschen ein privilegierte jugendliche Begehren auf ist. Aber wenn man dann genauer hinschaut, geht es ja eigentlich schon auch ein Stück weiter, weil die Mütter über diese Wut hinaus oder die erwachsenen Frauen über diese Wut hinaus sind schon. Und bei denen ist es ja eigentlich eher schon Frustration, weil sie das Gefühl haben, nichts mehr verändern zu können und eigentlich nur noch am Überleben sind. Von daher würde ich schon sagen, dass es ein sehr feministisches Buch ist, weil man sich da auch im Jetzigen schon sehr wiederfinden kann. Also wenn man sich überlegt, als Mutter jetzt, hat man ja auch ganz oft Situationen, wo eigentlich der Frust überwiegt und die Wut, da fehlt die Energie für und da hat man manchmal schon vielleicht auch das Gefühl, nichts mehr verändern zu können. Also von daher finde ich das gar nicht so nur Spoiled Brat, sondern tatsächlich altersangemessenes Verhalten irgendwo, ja. Und gleichzeitig auch folgerichtig, dass die Erwachsenen so als
Ich arrangiere mich damit und bin nicht mehr wütend dastehen.
Mir tat Maya zu weiten Teilen auch wirklich leid. Also sie sprengt ja an, auch gegen so eine Sinnlosigkeit. Also sie fängt an, Festplatten zu sprengen, ein Fotoalbum vergammeln zu lassen und das zu dokumentieren. Und ich glaube schon, dass sie eigentlich gesehen werden will. Und es kommt ja auch mehrmals im Buch, dass die Mütter das schon wahrnehmen, aber auch nicht so genau wissen, was jetzt. Also sie haben jetzt doch alles gemacht. Das muss jetzt auch mal gut sein. Era war mal bei der Psychologin, weil die Mutter Angst hatte, sie könnten Knacks kriegen, weil sie alleinerziehend ist. Und umgekehrt dachte ich so, waren Maya und Merle mal bei der Psychologin? Also vielleicht wäre das ja ganz schlau gewesen, da mal Unterstützung zu haben, weil Maya wirklich leidet und weil ja auch diese Radikalisierung nicht aus nichts kommt, sondern aus einer großen Verzweiflung. Ich versuche mal noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir hier so alles zusammengetragen haben. Ein Buch, das manche verschlungen haben, für manche aber eher sperrig war. Oder wie in meinem Fall war es einfach so harte Kost, weil diese Dystopie sich reinzuziehen einfach nicht so leicht und einfach war und schwere Gedanken nach sich gezogen hat. Also eine sehr unterschiedliche Lektüre für unterschiedliche Leserinnen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, ein Buch, das sehr viel will und wie ich finde, diese Themen auch gut zusammenflicht in einem Text, der durchaus packend ist und wo man auch hinten raus schon wissen will, wie es weitergeht und wie jetzt diese Geschichte von Maya und Merle endet. Und ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, der oder jeder, die nochmal sich einlesen will, mal eben in genau das. Und ich finde, wie gesagt, ist das allein schon, finde ich, schon feministisch, Worte dafür zu finden, wie es werden kann, wenn wir nichts ändern. Nicht umsonst gibt es ja auch Ökofeminismus, also auch das ein Teil unserer Bewegung, den wir da ruhig mittransportieren können. Und Frauen denken da anders. Und ich glaube, dass es vielleicht auch deshalb mich so berührt hat. Wir kriegen Kinder und wir hinterlassen diese Erde und was genau hinterlassen wir da gerade? Also wir verbrennen es und in diesem Buch am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft von Fiona Sironik. Kann man genau das nachlesen, was passiert, wenn wir die Welt weiter verbrennen. Es ist ein Buch, das wütend macht, aus einer ökofeministischen Haltung heraus, was wütend macht, wie es für diese Kinder in dieser Welt ist, was wütend macht, auch was unsere Sinnlosigkeit angeht. Ich muss da immer, es gibt so ein Lied von Toten Hosen, das heißt 25 Jahre lang Haken für den Duschwagen oder auf jeden Fall ist es ein Songzitat, der kommt mir oft in den Sinn, wenn ich an so Jobs denke und das, was die Mütter von Maya und Merle machen, gehört auf jeden Fall dazu. Andererseits ist es natürlich auch so, dass sie ein privilegiertes Leben halten wollen für sich und ihre Kinder. Und wie wir eben nicht raus wollen aus ihrer Komfortzone. Wer gibt sowas schon freiwillig auf, um sich dann in prekäre Lebensverhältnisse zu stürzen, die ja sehr, 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 sehr prekär sind dann in dieser Realität. Ich würde das Buch empfehlen. Ich finde einfach, weil es was ganz anderes ist, weil man sowas nicht oft liest, weil ich sowas schon lange nicht mehr in den Fingern hatte, wo wirklich die Welt gedacht wird. Aber ganz ehrlich, zum Ausgleich hätte ich jetzt gerne eine Utopie. Eine Utopie, wie wir Frauen, wie wir Matriarchate wieder auferstehen lassen können und wunderbar friedlich und selbstbestimmt leben können. Ich wünsche mir ein neues Buch in diese Richtung. Und ich weiß auch, von wem ich es mir wünsche, aber darüber können wir vielleicht ein andermal sprechen. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich danke meiner Familie, die im Hintergrund gebrüllt hat, also Teile davon, aber dann nochmal die Kurve gekriegt hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, vielleicht mit ein bisschen Lektüre noch, damit wir uns bald wiedersehen können hier im Buchclub von die Leserinnen. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die den Podcast Die Leserinnen auf Steady unterstützen und so den Fortbestand des Podcasts sichern. Valerie aus Zürich in der Schweiz, Anna-Maria in Wiesbaden, Karin in Lehrte, Katrin in Wildeshausen, Patricia in Berlin, Katrin in Eichstätt, Claudia in Friedberg, Anna in Marbach am Neckar, Jutta in Friedberg, Inga in Bad Hersfeld, Nicole in Wien in Österreich, Sabine in Köln, Anna in Sulzbach am Main, Silja in Marbach, Maren in Füssen, Grit in Berlin, Anja in Norderstedt, Ingeborg in Siegen, Berit, Claudia in Marbach, Stefanie in Dülmen-Rohrup, Babis in Wien in Österreich, Sandra in Bielefeld, Marisol in Paderborn, Nevenka, Pia in Potsdam, Annette in Felgentreu, Wiebke in Gevelsberg, Laura in Hahn, Jeannie in Kirchberg an der Mur, Corinna in Kornwestheim, Elfi in Marbach am Neckar, Daniela in Bolsøya in Norwegen, Monika in Marbach am Neckar, Nicola in Heidelberg, Jan, Lisa in Marbach am Neckar, Michelle in Bielefeld, Karl in Wien in Österreich, Andrea in Obdach in Österreich, Ute, Evelin in Braunschweig, Anne-Kathrin in Wangerland und Jasmin in Zürich in der Schweiz. Wenn auch du dabei sein möchtest und deinen Namen hier hören möchtest, dann schau in die Shownotes, dort verlinke ich meine Steady-Seite. Für jedes Portemonnaie ist das richtige Paket dabei, ganz bestimmt. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.